KZ Megahertz.
Körperkult. Ja, das war sie, unsere Staffel Körperkultzeit für eine Bilanz. Ich bin Jenny Rieger.
Und ich bin Alice Grosjean.
Und unsere Staffel war diesmal extra lang, aber das Thema war auch eins, mit dem man irgendwie ganz schön viel machen kann, finde ich.
Mhm. Ich finde auch, es hat extrem viel Spaß gemacht, auch beim Zuhören von deinen Folgen.
Oh, danke dir.
Weil,
geht ganz meinerseits.
Weil im Gegensatz zu vielen anderen Themen, die wir auch schon hatten, war es diesmal irgendwie so, dass es, ich fand, es war extrem zugänglich, weil wir halt alle irgendwie einen eigenen Körper haben und irgendwo durch kann man auch alles immer so auf sich selber beziehen. Und da würde ich gleich zum Einsteigen in diese Folge gerne was Kleines mit dir ausprobieren.
Okay.
Bist du dabei?
Mhm.
Und zwar war das bei meiner Folge mit Salome Schnebeli. Mhm. Die ist Intimkoordinatorin am Filmset und sie hat mir eine Übung erklärt, die sie immer mit Schauspielerpaaren macht, bevor sie eigentlich intime Sexszenen proben.
Mhm.
So wie man seinen Körper so ein bisschen scannen kann, um sich jetzt darauf einzulassen. Und am besten hören wir uns das mal schnell an, wie sie das erklärt hat.
Sehr gut.
Zum Einstieg eigentlich eine Übung, wo du der anderen Person angibst, wo du berührt werden darfst, wo nicht.
Mhm.
Also wenn du das machen würdest, du sagst das und machst es vor und ich schaue zu und ich wiederhole nachher, was ich gesehen habe und was ich gehört habe.
Also ich mache eine Geste und zeige so auf meine Körperteile, auf die Bereiche, wo es okay ist und wo nicht.
Genau. Und das ist auch sehr gut für dich selber, zum dich mit dir zu verbinden.
Also ich will jetzt natürlich keine Sexszene mit dir proben im Studio, aber so, um einzusteigen, wie es dir geht, wie fühlst du dich in deinem Körper? Kannst du mir das mal schnell so zeigen? Okay, Jenny zeigt auf ihren Rücken und verzieht das Gesicht. Da ist gar nicht gut.
Ja, nein, eben. Ich habe schon seit einer ganzen Weile wüste Rückenschmerzen und schon einiges dagegen unternommen, inklusive Physio und Osteopathie und dies und das. Und es ist einfach mega mühsam, weil es immer noch da ist. Deswegen war auch diese Staffel, hatte so einen sehr direkten Bezug zu mir, weil, glaube ich, gerade dann in so Momenten merkt man halt, wenn irgendwas mit dem Körper nicht gut läuft, dann ist gleich das ganze Leben total beeinträchtigt.
Das ist wirklich ein direkt,
ja,
ganz konkret beeinflusst.
Ja, absolut, ja. Aber abgesehen davon, also wenn ich jetzt mal so den Rest vom Körper abscanne, dann ist der eigentlich ganz in Ordnung. Im Moment recht locker, keine weiteren Schmerzen.
Sehr schön.
Und du?
Das freut mich sehr. Ich bin gerade Ferien erholt, immer noch. Ich war 2 Wochen in Urlaub. Ich fühle mich super. Ich habe auch sehr gut
schön
geschlafen heute Morgen.
Das freut mich zu hören.
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben für Themen zu dieser Staffel. Da sind wir zusammen spazieren gegangen und haben darüber geredet, wie so unsere Beziehung zum eigenen Körper ist. Und da hast du nämlich gesagt, du fühlst dich eigentlich pudelwohl. Du bist auch so sehr sportlich, ohne dass du da groß was für machen musst. Hat sich das jetzt so verändert, die letzten paar Wochen mit diesen Rückenschmerzen und so?
Ja,
ist da was passiert?
Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst, jetzt erinnere ich mich auch, ja, also... Ja, das hat sich tatsächlich verändert, ja. In diesen ein bisschen mehr als 2 Monaten, in denen wir an dieser Staffel gearbeitet haben. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man vergisst das auch total schnell. Wenn es dir akut nicht so gut geht, dann so die Zeiten zu erinnern, in denen du super fit warst, das rückt dann so total in weite Ferne.
Weil die das Unbehagen oder die Schmerzen dann so präsent sind in dem Moment.
Ja, und wahrscheinlich auch, weil man vielleicht dann in der Erinnerung eher registriert, wenn es einem schlecht geht. Und wenn es einem gut geht, dann ist es irgendwie einfach so ein Normalzustand.
Mhm.
Beziehungsweise, also das ist ja vielleicht irgendwie auch so ein bisschen das Ding mit dem Älterwerden. Dass das dann vielleicht auch gar nicht mehr so der Standard ist. Also vielleicht bin ich ja jetzt gerade an dem Wendepunkt in meinem Leben, wo man es in der Erinnerung mehr registriert, wenn es einem gut geht, weil es der Ausnahmezustand ist.
Tatsächlich, oh wow.
Also ich weiß, ich hoffe, der Punkt ist noch nicht erreicht. Aber also wir hatten ja in dieser Staffel schon ein paar Gäste, die auch über alternde und sich verändernde Körper gesprochen haben. Und diese Gespräche sind mir schon sehr geblieben. Also zum Beispiel das mit Daniel Ottevrell, dem Ballettmeister, der früher selber aktiv Ballett getanzt hat und dann mit Anfang 30 seine Karriere beenden musste, weil das halt irgendwie einfach so der Deal ist, wenn man Balletttänzer ist. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
Sehr gerne.
Ich habe am Ende meiner Karriere sehr viel Cortison bekommen und ich glaube, ich hätte auch noch weitermachen können, vielleicht 2-3 Jahre mehr. Was für mich schwierig wurde, dass der Körper nicht mehr das hergegeben hat, was ich dem Körper abverlangt habe, ohne wirklich viele Schmerzen zu haben. Und da habe ich, das war mal im Sommer, habe ich gemerkt, also entweder ich mache weiter und der Körper baut ab und werde ich vielleicht auch nicht mehr so besetzt in den guten Rollen, die ich getanzt habe, oder ich mache einen Schlussstrich für mich. Und dann habe ich mich das Zweite entschieden.
Ja. Das ist halt krass, finde ich, wenn man mit Anfang 30 dann gezwungenermaßen den Job wechseln muss.
Mhm. Und das ist jetzt natürlich bei ihm ein Extremis, also ein Profisportler, bei dem alles vom Körper abhängig ist und der dann sein Leben, seinen Beruf neu ausrichten muss. Ist bei den meisten von uns, würde ich jetzt mal behaupten, nicht ganz so extrem, aber doch auf so einer unterschwelligen Ebene passiert das ja schon bei allen, dass man irgendwann halt, du hast gesagt, nicht mehr das von seinem Körper kriegt, was man irgendwie gewöhnt ist.
Genau, ja eben. Und diese Veränderungen sind, finde ich, wahnsinnig irritierend.
Und das kann ja, also muss nicht immer mit dem Altern, mit dem Älterwerden zu tun haben, aber eben, oft halt schon.
Könnte auch einfach eine Verletzung sein oder so.
Ja.
Also, ja, klar.
Und was ich da auch sehr, sehr spannend fand, wirklich habe ich sehr viel gelernt bei dieser Folge, war dein Interview mit Miriam Stein, wo es um die Periode der Wechseljahre und die Menopause bei Frauen ging, ganz spezifisch.
Ja, das ist, glaube ich, die Folge, zu der ich am allermeisten Rückmeldung bekommen habe. Und auch das Thema, das am häufigsten gewünscht wurde, bevor wir das gemacht haben. Also, und die Reaktion ist halt eigentlich immer, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ja. Also eben von den Personen, die dann vielleicht irgendwann mal selber betroffen sind. Ja. Und das ging mir auch so. Also sie hat ja so eine Liste an Symptomen oder möglichen Symptomen aufgezählt.
Irgendwie so mindestens 30, die bekannt sind. Ja. Das wusste ich auch
Und das sind dann so Sachen wie Tinnitus und Migräne. Und also es kann halt irgendwas sein. Und dann muss man erstmal drauf kommen, oder? Woran das liegt.
Dass das vielleicht die Wechseljahre sein könnten.
Ja. Was ich auch noch echt spannend fand, und wir hatten noch gar nicht so richtig Gelegenheit, drüber zu reden. Du hast ja die Folge gemacht mit dem Pathologen, mit dem Philipp Wendt. Und ich finde schon, das ist irgendwie ein eindrückliches Bild, wenn du denkst, also ich meine natürlich, die Autopsien passieren nicht besonders häufig, aber wenn du denkst, du liegst dann vielleicht irgendwo auf so einem Seziertisch und ein Pathologe kann so aus deinen Geweben ablesen, wie du dein Leben gelebt hast. Hast du da irgendwie für dich persönlich, also was hast du da mitgenommen oder was hast du
also
da
hast
so?
Hast du das jetzt gerade spezifisch auf dich bezogen? Du hast dir dich selber vorgestellt nach deinem Tod, wie du seziert wirst? Ich muss ganz ehrlich sagen, so weit ist mein Gedankenspiel nicht gegangen.
Also ich habe mir das auf so eine sehr abstrakte Weise vorgestellt. Ich habe mir eher den Tisch vorgestellt als mich, aber ja, ich wollte dich einfach mal noch fragen, so mit was für Gedanken und Gefühlen bist du aus diesem Gespräch rausgegangen?
Also ehrlich gesagt, ich habe das da wirklich nicht sehr direkt auf mich bezogen oder was es halt mit dem eigenen Körper machen kann. Mich hat bei ihm mehr so diese Herangehensweise erstaunt, dass er einfach so extrem sachlich über diese Dinge gesprochen hat. Ich will jetzt nicht sagen unemotional, aber so einfach auf einer sehr, sehr, sehr wissenschaftlich basierten Ebene, so ja, der Körper ist halt Physik, der Körper ist Chemie. Wenn wir ihm diese und diese Schadstoffe zuführen, dann passiert halt das. Und einfach so trocken, sachlich, das fand ich bemerkenswert. So ein bisschen. Und es ist auch ein anderer Ansatz halt, wie man mit dem Körper umgehen kann. Ich hatte eigentlich eher so ein bisschen den Gedanken, auch während des Gesprächs, ja, ich glaube, ich rede mir das immer selber schön, ich glaube, ich mache eigentlich alles. Also ich esse plus minus gesund, ich mache Sport und so und ich rauche nicht, wird schon gut gehen.
Ja. Ja, aber das ist ja super.
Weiß ich nicht.
Hattest du denn sonst noch einen persönlichen Highlight-Moment?
Highlight, glaube ich, war für mich persönlich schon auch die Folge mit Miriam Stein zu den Wechseljahren. Und was ich da so krass fand, ist halt, wie sie auch erzählt hat, dass halt viele Ärzte und Ärztinnen sich da gar nicht so gut auskennen und dass es extrem schwierig ist, halt auch eine professionelle Einschätzung zu kriegen, wenn man dann sich untersuchen lässt mit irgendwie Verdacht auf Wechseljahrsbeschwerden. Und dass anscheinend das auch kein großer Bestandteil vom Medizinstudium ist zum Beispiel. Ja. Und grundsätzlich, dass es halt noch eine riesige Forschungslücke gibt zu dem gesamten Thema, was irgendwie nicht überraschend, aber doch halt schon krass ist, weil es halt doch irgendwie 50% der Menschen auf dieser Erde während mehreren Jahren ihres Lebens betrifft.
Ja.
Großer Tipp, falls ihr es noch nicht getan habt, dann hört euch unbedingt diese Folge nochmal an.
Vielleicht können wir jetzt doch nochmal einen persönlichen Gedanken anhören, den die Miriam geäußert hat.
Für mich, auch wenn es immer noch körperlich anstrengend ist, sind die Wechseljahre eigentlich eine ganz tolle Sache, weil ich mich ganz anders kennenlerne. Und ich finde einfach so schön, so viele Dinge tatsächlich sind mir jetzt so viel egaler als noch vor 10 Jahren. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, wie ich morgens aussehe, wenn ich eine Podcast-Auszeichnung für die NZZ gehe. Das wäre vor 10 Jahren noch echt anders gewesen.
Wechseljahre, eine tolle Zeit. Also gibt es vielleicht doch noch Hoffnung?
Das glaube ich schon auch, dass wenn man so die Beschwerden irgendwie ausblendet oder halt irgendwie dann in den Griff bekommt, dass es halt nochmal eine ganz andere Lebensphase ist und auch andere Dinge aufmacht, von denen man bis jetzt auch nicht so viel hört und nicht viel weiß, weil das halt nicht so ein Gesprächsthema ist und allgemein in Filmen, Medien, Artikeln, Podcasts hoffentlich nicht mehr, aber dass es halt nicht so oft vorkommt.
Ja.
Dass man da nicht so oft drüber redet. Und ich finde, das könnte man, das sollte man angehen.
Ja, und ich finde auch, also wenn es um so körperliche Veränderungen geht, dass man quasi dann einfach sagt, okay, gut, ich schaue mir das jetzt mal bewusst an und fühle mal so wirklich in mich rein, ist, glaube ich, auch ein anderer und potenziell total schöner Zugang zum eigenen Körper, der ja irgendwie so das Gehäuse ist, in dem man leben muss, anstelle davon einfach immer nur zu erwarten, dass er halt funktioniert und das dann irgendwie wie so ein bisschen eher als Gerät zu betrachten als ein Zuhause. Ich finde, das ist irgendwie so vielleicht ein bisschen der Shift,
dass man es eher als Zuhause betrachten sollte und nicht so als Gerät, das funktionieren muss.
Genau, und auch als etwas, das man pflegen kann und muss und mit dem man halt irgendwie auch so ein bisschen ein liebevolles Verhältnis haben sollte.
Weil es
und
dann, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil von uns selber auch
eben
ist.
Genau, ja, absolut.
Das hat mich jetzt gerade erinnert an die vorletzte Folge mit dem Cyborg, mit Steve Voigt, der ja, würde ich mal sagen, seinen Körper auch nicht nur als Gerät betrachtet oder wenn, dann wenigstens als Gerät, das man auch so ein bisschen enhancen oder erweitern oder verbessern kann.
Was ich total faszinierend fand, weil ich finde, wenn man so an Cyborgs denkt, also dann kann man sich ja jenste Möglichkeiten ausmalen, was für Erweiterungen man dann an den Körper dran basteln könnte, sodass man irgendwelche krassen neuen Fähigkeiten, weiß ich nicht, fliegen, super schnell rennen oder unter Wasser atmen. Ich weiß nicht, also halt so ein bisschen eher abstraktere.
Unter Wasser atmen wäre toll.
Oder?
Einfach noch Kiemen einbauen.
Ja. Also so ein bisschen abstrakte, vielleicht nicht ganz so realistische, aber dafür halt so Superpower-mäßige Cyborg-Fähigkeiten.
Aber das war ja bei ihm gar nicht.
Gar
also da war
nicht.
Ja sehr bescheiden.
Extrem, ja. Und ich finde halt auch, also ich fand es total interessant, dass das, was er am allermeisten wollte, war halt wirklich die eigenen Lebensfunktionen möglichst kleinteilig überwachen, wie der Blutzucker ist, wie die Körpertemperatur ist und halt diese Fähigkeiten vor allem dazu nutzen wollte, herauszufinden, wie gesund er selber ist. Also das hat mich irgendwie überrascht und auch ein bisschen gerührt.
Und sein Ziel war ja auch ein bisschen, aber so mit dem Hintergedanken oder das Leben halt so lange wie möglich leben zu können.
Genau, ja, und das auch gut leben zu können. Genau, ja. Und das ist ja irgendwie auch ein Thema, also ich sage jetzt mal so Stichwort Longevity, oder? Also das viele Leute und ich würde sagen auch viele tech-affine Unternehmertypen im Silicon Valley jetzt zum Beispiel, sich so diese Verbesserung und Erweiterung des Menschen inklusive besser altern oder weniger altern oder vielleicht gar nicht altern und vielleicht auch gar nicht mehr sterben und müssen oder so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben.
So, dass eben dass die ewige Jugend ewig jung und gesund bleiben, bis hin so irgendwo durch in der Vision bis zur Unsterblichkeit.
Ja, und es gibt ja da durchaus Forschung auf der einen Seite, aber dann auch hochgegriffene Pläne bis hin irgendwie zu so einem Brain-Upload, wo du deine Persönlichkeiten, deine Erinnerungen, deinen Inhalt, quasi deinen geistigen Inhalt vielleicht irgendwie in eine Cloud hochladen und dann da ewig weiterleben kannst. Über diese Geschichte mit dem Brain-Upload habe ich mit Steve Voigt auch gesprochen und selbst er als technikaffiner Mensch, sage ich mal, hält das für nicht besonders realistisch.
Ich halte es für ein tolles Märchen. Ich finde den Gedanken toll, dass man eine gewisse Unsterblichkeit hat mit seinem Gedanken und dann sitzt man da in seinem digitalen Jenseits da oder sowas. Das finde ich spannend. Ich halte es nicht für realistisch.
Und ich habe in Erinnerung, er hatte dann auch noch gesagt in einem Interview, dass er das auch gar nicht irgendwie erstrebenswert findet. Dass er eigentlich sehr zufrieden ist mit seinem Leben und das einfach gerne bis zum Schluss leben möchte und das dann ganz okay ist, wenn er und sein Körper dann sterben.
Ja. Und das war so gegen Ende der Staffel einfach so ein Thema, das dann nochmal so aufgeploppt ist, wo ich, als wir damit angefangen haben, wirklich nicht so viel drüber nachgedacht habe. Aber das ist so ein bisschen das Thema, also die Zukunft des Körpers oder wo geht's hin? Auch mit jetzt vielleicht weniger abstrakten oder futuristischen Sachen, sondern auch einfach nur die Medizin. Also
medizinischer Fortschritt.
Genau, ja. Und wie sieht die Zukunft da aus? Und irgendwann stellt sich halt auch die Frage, weil also medizinisch vielleicht auch mehr möglich ist, als wir ethisch als Gesellschaft so sehen wollen, oder zum Beispiel jetzt genetische Veränderungen am menschlichen Erbgut. Mhm. Also da gibt es ja irgendwie alle möglichen dystopischen Ideen, die damit verbunden sind.
Und dass sich da auch ganz neue Fragen auftun, von denen, wo man gar nicht drüber nachdenken musste, weil genau. Die Möglichkeiten gab es bisher gar nicht.
Ja, genau. Ja. Und ich denke dann immer schnell, dass wir als Menschen es schaffen, dass irgendwas technisch möglich ist und wir sagen aber, wir verzichten darauf, weil das eigentlich nicht so korrekt ist.
Weil wir das nicht wollen.
Is that gonna happen? Also da denke ich irgendwie tatsächlich so.
Da bist du pessimistisch.
Früher oder später, glaube ich, sind irgendwie so der Forschergeist oder so dieser Drang, das zu machen, was machbar ist, ist, glaube ich, super groß. Also ich glaube, es braucht einiges irgendwie.
Dass man wirklich, kannst du ein konkretes Beispiel sagen, woran denkst du?
Sagen wir jetzt doch mal zum Beispiel die Forschung an menschlichen Embryonen. Also das ist jetzt so gut wie überall eigentlich verboten, aber in China wird es schon gemacht, oder? Mhm. Und dann ist halt irgendwie die Frage so, ist die Schranke Ethik stark genug, um irgendwas zu verhindern?
Weil es in gewissen Ländern, in gewissen Regionen so Richtlinien gibt, die auch ausgearbeitet wurden. Du hast ja in deiner letzten Folge mit Uta Müller, der Ethikerin, drüber geredet. Ja. Wie das konkret auch aussieht, dass es da immer so Ethikkommissionen, Ethikbeiräte eigentlich gibt, die möglichst von Anfang an bei der Grundlagenforschung eigentlich mitreden, mitberaten, was okay ist, was vielleicht auch nicht. Mit dem Ziel, dass man gewisse Sachen eigentlich stoppen können sollte. Was mir bei diesem Gespräch besonders geblieben ist, also es ginge da übergeordnet ein bisschen um die Frage, was darf man machen mit dem eigenen Körper, mit dem menschlichen Körper, was nicht? Und halt auch so ein bisschen, ja, wer darf denn bestimmen, also wem gehört denn der Körper? Und sie hat da ganz zum Schluss so einen, wie ich finde, wunderbaren Satz gesagt, den würde ich mir gerne nochmal anhören mit dir.
Wem gehört denn mein Körper? Ja, erstmal mir selber natürlich, weil ich mein Körper bin, würde ich sagen. Also ich bin verkörpertes Selbst und insofern gehört er mir. Ich kann natürlich auch auf mich schauen, auf meinen Körper und ich gucke in den Spiegel und also ich kann ihn objektivieren natürlich auch, aber trotzdem würde ich immer sagen, ja, eigentlich gehört mein Körper nicht mir, sondern ich bin mein Körper.
Ich bin verkörpertes Selbst. Sehr schön.
Ich bin der Körper und was sie damit anspricht, finde ich super interessant, weil das ist ja so eine ganz große Grundsatzfrage eigentlich, nämlich inwiefern lassen sich Körper und Geist oder Körper und Bewusstsein oder Körper und Seele, wie auch immer man das nennen will, inwiefern lässt sich das überhaupt trennen?
Mhm. Was glaubst du?
Und will man das überhaupt? Ja. Das ist ja noch so die zweite Frage. Ja. Was ich glaube, also ganz persönlich, ist meine Überzeugung, nein. Mhm. Und genau aus dem Grund, wie sie das ja sagt, also der Körper gehört mir und zwar nicht nur, weil er so ein Objekt ist, das mir gehört, das meinem Geist gehört, sondern weil der Körper ich bin. Also so das verkörperte ich, weil was wäre ich denn ohne meinen Körper? Mhm. Irgendein Upload in der Cloud, in irgendeinem Metaverse, also was ist denn das?
Ja, früher hätte ich da, glaube ich, ein bisschen anders drüber gedacht oder beziehungsweise wäre mir nicht ganz so die Tragweite von so oder die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist nicht ganz so akut bewusst gewesen wie jetzt, weil ich das jetzt irgendwie so sehr und so intensiv
oder so ganz konkret
habe. Ja.
Ja, also du hast Rückenschmerzen, das beeinflusst dich als Mensch, oder? Du veränderst dich ja dadurch.
Und ja, irgendwie. Eben. Und was ich eben auch gemerkt habe, es gibt irgendwie so Dinge, die ich früher, glaube ich, nicht so bewusst beobachtet habe, wie ich das jetzt manchmal tue. Zum Beispiel, dass ich wirklich wütend werde, wenn ich hungrig bin. Und dass ich total unsicher werde, wenn ich müde bin. Und das sind so Sachen, die absolut zuverlässig passieren, wenn ich nicht genug esse und nicht genug schlafe. Und ich finde aber auch, ich hatte neulich mal eine Diskussion mit zwei Leuten, von denen der eine so ein Akrobatikmensch war, der sehr sportlich und hat irgendwie sehr mit dem Körper verbunden. Und der andere war so ein bisschen so ein nerdiger Computer-Brain-Typ. Mhm. Und da hatten wir genau diese Unterhaltung über so, wie kann man den Körper vom Geist trennen, und so dieser eher körperorientierte Typ hat gemeint, auf keinen Fall. Und der eher so, sag ich mal, Schreibtischmensch hat gemeint, also er ist eigentlich fest davon überzeugt, so die Seele geht irgendwie aus diesem Körper und dann einfach in irgendein neues Gefäß rein, und der Körper ist eigentlich irrelevant. Das ist eigentlich nur so ein vorübergehendes Behältnis.
Aber dann hat er ja wieder ein neues Behältnis, dann hat er irgendwann wieder einen neuen Körper, und ohne diesen neuen Körper wäre es ja auch nicht viel, das, was übrig bleibt.
Ja, sollte man meinen, ja. Also, aber ich glaube,
ohne Körper kann man ja nicht empfinden und nicht wahrnehmen und ich glaube, ich bin ein sehr körperlicher Mensch.
Ja, genau. Und ich glaube aber halt, wenn man ein eher nicht so körperlicher Mensch ist, dann misst man vielleicht auch einfach so dem Bewusstsein und dem Denken und dem Kopf mehr Bedeutung zu und blendet dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen aus, dass der Körper da vielleicht noch eine gewisse Relevanz hat.
Mhm. Ja, und jetzt ist fertig.
Jetzt ist fertig, ja, genau. Und jetzt bereiten wir uns schon vor für die nächste Staffel.
Genau, nächste Woche geht's hier weiter. Seid gespannt. Wir freuen uns riesig. Es wird gut. Und bis dahin habt eine ganz, ganz schöne Woche. Das war's mit unserer Staffel Körperkult von NZZ Megahertz.
Ich bin Jenny Rieger.
Und ich bin Alice Grosjean.
Bis zum nächsten Mal.